Wir bewahren die Schöpfung als Dank an den Schöpfer. Das Thema Bewahrung der Schöpfung ist in der jetzigen Zeit so ein bisschen nach hinten gerutscht und andere Dinge sind so eher in den Vordergrund gekommen bei den Krisen, die wir momentan haben im Nahen Osten, in der Ukraine. Und dennoch ist es, denke ich, etwas, was eigentlich nach wie vor sehr, sehr wichtig ist zu bedenken. Aber bei all den Krisen, die wir in dieser Welt haben, staune ich immer wieder neu, dass jeden Tag hier in Braunschweig für mehr als 250.000 Menschen genug zu essen da ist. Also man kann in ein Geschäft gehen und es gibt genügend da. Für jeden Geldbeutel sozusagen gibt es Essen. Ist das nicht toll? Ein großartiges Geschenk. Was für ein Vorrecht, um das sich Milliarden von Menschen uns beneiden. Also, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir dabei sind, aber diesen schönen Ast, auf dem wir sitzen, abzusägen. Wir gehen nicht gut um mit der Natur, mit der Schöpfung. Wahrhaftig nicht. Und deshalb habe ich einmal so nachgedacht, wer ist eigentlich der umweltfreundlichste Mensch, den ich kenne? Ich weiß nicht, wenn du darüber jetzt nachdenken würdest, ob dir jemand einfallen würde spontan. Also, der umweltfreundlichste Mensch, der mir eingefallen ist, ist Tante Minna. Tante Minna kennt ihr natürlich jetzt nicht. Ich möchte sie euch etwas vorstellen. Warum ist für mich Tante Minna der umweltfreundlichste Mensch der Welt? Und das war sie, ohne es zu wissen. Warum? Sie baute in ihrem Garten selbst Gemüse an, Kartoffeln, das Obst wurde eingeweckt für den Winter. Jeden Tag gab es Rohkost aus selbstgezogenem Gemüse zu den einfachen Gerichten. Sie wusch die Wäsche mit aufgefangenem Regenwasser. Und die übrig gebliebene Lauge nutzte sie zur Toilettenspülung. Zu guter Letzt hat sie auch noch so ein bisschen an Medikamenten gespart. Irgendwer hatte ihr verraten, dass Penicillin aus Schimmel gewonnen wird. Und deswegen hat sie so ab und an sich auch ein verschimmeltes Brot gegönnt. Aber ihr werdet es nicht glauben, Tante Minna wurde weit über 80. Zur Fortbewegung nutzte sie Rad oder öffentliche Verkehrsmittel. Führerschein hatte sie nicht, brauchte sie nicht. Aber Tante Minna hat auch manchmal geprasst. Ja, alle 5 Jahre. Dann gab es eine neue Bluse. Und das hat sie dann auch stolz in der Verwandtschaft gezeigt. Manches hat sie auch selbst genäht. Also, Tante Minna war so etwas von umweltfreundlich. Und ihr ökologischer Fußabdruck sozusagen, also das ist das, was man an Ressourcen der Erde persönlich verbraucht. Ihr ökologischer Fußabdruck, also da könnte man eher sagen, sie ist geschwebt. Und als ich so über Tante Minna nachgedacht habe, dachte ich, gibt es denn noch Leute wie Tante Minna, die so Umwelthelden sind? Gibt es die überhaupt noch? Wo findet man die? Und dann habe ich nachgedacht und ich habe sie gefunden. Ich habe sie gesehen. Und zwar letzten Ostern, in den Osterferien. Und hier seht ihr sie. Das sind die Kinder von Lukumbo. Ihr habt schon mitgekriegt, meine Frau und ich machen Projekte in Tansania. Und in Tansania leben Millionen von Umwelthelden. Ja, sie toppen sogar noch Tante Minna, denn im Winter heizen sie überhaupt nicht. Okay. Aber, und da habe ich so nochmal weiter drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, was Tante Minna und diese Leute hier gemeinsam haben? Dass sie so herrlich umweltfreundlich leben. Bildung, Umweltkunde. Nein, das ist es nicht. Ich musste ein bisschen weiter nachdenken und ich bin darauf gekommen. Es liegt am Geld. Am Geld. Und zwar am fehlenden Geld. Sie alle haben nicht Geld oder nur sehr wenig Geld zur Verfügung. Ich meine, Tante Minna, die ist jetzt reich, die ist im Himmel bei Jesus, die ist jetzt superreich. Aber damals war sie schon echt arm. Nach dem Krieg als Witwe, Mann im Krieg gefallen und dann Familie durchbringen mit einer geringen Rente, da musste man schon sehen, wo man bleibt. Und darin ging es ihr vielleicht so ähnlich auch wie diesen Kindern. Aber was passiert denn eigentlich, wenn man diesen Umwelthelden in Tansania, wenn die etwas mehr Geld in die Hand bekommen? Könnt ihr euch das vorstellen? Dann wird ein Wunschtraum erfüllt, ein Piki-Piki, ein Motorrad. Das ist sozusagen, wenn man das erstehen kann, geht ein Leuchten in die Augen. Und wenn man noch etwas mehr Geld hat, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Auto. Auch das wünscht sich ein Tansanier. Also, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Irgendwie scheint es zu sein, dass der Mensch immer mehr haben will. Das ist in Tansania nicht anders als hier in Deutschland. Und die Bedürfnisse hochschrauben, das geht unmerklich wie von selbst, wenn es möglich ist. Aber Bedürfnisse runterschrauben, das kann wehtun. Habt ihr es schon mal versucht oder versuchen müssen? Und das Komische ist doch, wenn man vorher schon mal mit wenig ausgekommen ist, aber dann mehr hat und jetzt soll man wieder sozusagen das Niveau runterschrauben oder mit weniger auskommen, das fällt einem nicht so einfach. Das ist wie eine große Zumutung. Die Frage, die man sich beim Thema »Wir bewahren die Schöpfung« ja stellen muss, ist doch diese, und zwar als Dank an den Schöpfer. Können wir uns eigentlich von Gott beschenken lassen oder grapschen wir uns, was wir kriegen können? Damit man versteht, was ich meine, habe ich eine Folie mitgebracht. Was wird hier dargestellt? Schauen wir uns das einmal an. Da die Mami, könnte vielleicht auch sagen Mutter Erde, oder wie auch immer, hat ihren Tisch gedeckt für alle Kinder von allen Kontinenten und es ist eigentlich genügend da, selbst für die Tiere ist genügend da. Aber, was ist da passiert? Der dicke Alfons sieht das etwas anders. Der sagt, erstmal muss ich satt werden. So hatte sie sich das eigentlich nicht vorgestellt. Ist doch eigentlich für alle da. Hatte sie nicht für alle gedeckt? Wollen wir es mal so ein bisschen übertragen. Hat Gott eigentlich, als er diese Welt schuf, an uns alle gedacht? An uns alle Menschen? Hat er für alle den Tisch gedeckt? Oder nur für ein paar? Heute geht es ja um Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das Thema ist uns Christen ja nicht fremd, oder? Eigentlich fast bei jedem Essen sprechen wir ein Dankgebet. Gott versorgt uns aber nicht nur mit Essen und wir bedanken uns dafür, sondern er versorgt uns mit vielen, vielen anderen Dingen. Gott gönnt uns wirklich etwas. Ja, er will, dass es uns gut geht. Und er freut sich, wenn es uns, seinen Geschöpfen, seinen Menschen gut geht. Glaubst du das? Das ist ja eine wichtige Frage, eine wichtige Herausforderung. Das fängt ja schon bei der Schöpfung an. Als Gott diese Welt geschaffen hat, wie heißt es in der Bibel? Und Gott sah, dass es sehr gut war, alles, was er geschaffen hatte. Wenn wir weiter gucken in die Geschichte, die Gott mit der Menschheit hatte und auch mit seinem Volk Israel, was hat Gott seinem Volk verheißen? Ich will euch in ein Land der Dürre und des Hungers schicken. Oh, hier gibt es einige Bibelleser, ja? Nein, nicht in ein Land des Hungers und der Dürre, sondern in ein Land, wo Milch und Honig überfließt, wo ihr wirklich satt zu essen habt und wo es euch gut geht. Wo es euch gut geht. Wo es sich gut leben lässt. Wisst ihr, und deshalb hat Gott auch für sein Volk 2 Erntedankfeste angeordnet. 2, nicht nur 1. 1 zu Beginn der Ernte, da sollten sie Gott Danke sagen bei den Erstlingsfrüchten, und am Ende der Ernte, da sollten sie Gott nochmal Danke sagen. Wir haben ja auch einen Erntedanksonntag im Kirchenkalender. Hattet ihr Erntedanksonntag gefeiert? Super. Aber eigentlich machen wir das recht mickrig, also kein Vorwurf an euch. Aber einen Tag machen wir das nur. Wisst ihr, okay, warum ich das so sage, ich will mal mit euch ein klein bisschen Bibel lesen. Da heißt es in 2. Mose 13, du sollst halten das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, nicht einen Tag, 7 Tage, ganze Woche, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kälte, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, Levit, also auch die Geistlichen, also Pastoren, die durften auch mitfeiern. Der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind, 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände, darum sollst du fröhlich sein. Also, 2-mal Erntedank. Und beim 2. Mal sogar eine ganze Woche Erntedank feiern. Wisstest du überhaupt, wie man das macht? Ganze Woche Erntedank feiern? Muss man erstmal hinkriegen. Okay, die wussten das dann. Lernt man, glaube ich. Aber ist das nicht herrlich? Was haben wir für einen tollen Gott? Ein strenges Gebot Gottes an sein Volk. Also bitte nicht übertreten, ihr Schurken, ich kenne euch. Einmal im Jahr eine Woche Feierurlaub. Und zwar für alle, auch für die Ärmsten, auch für die Migranten, Fremdlinge, das waren die Migranten damals. Also Gott wollte, dass es seinem Volk gut geht. Er wollte es mit allem versorgen, was sie brauchen zum Leben. Und dafür sollten sie dann auch Gott Danke sagen. Das Danke sagen nicht vergessen. Das heißt, alle sollten mit eingebunden werden. Die sollten nicht alleine feiern, sondern mit allen zusammen. Auch mit denen, denen es wirtschaftlich nicht so gut ging. Die am Rande, wie wir so sagen, der Gesellschaft waren. Alle sollten eine gute Zeit miteinander haben vor Gott. Oder denken wir an Jesus. Er war auch großzügig in seiner Versorgung der Menschen. Einmal hat er 5000 Menschen satt gemacht. Fisch und Brot satt für alle. Das war ein Festmahl für alle. Also Wahnsinn. Ja? Fisch und Chips oder ja, jetzt für alle. Und Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Im Englischen steht es so ganz nett, for our enjoyment. Wir sollen uns enjoyen. Ja, wir sollen es gut haben. Das möchte Gott. Was ist das für ein Gott, der Gesetze zum Genießen gibt? Ist das nicht super? Ist das nicht super? Natürlich kommt so die Frage auf, wo ist der Haken? Warum erreicht Gottes Fürsorge nicht alle Menschen? Er hat für alle Menschen reichlich gedeckt. Wir wissen, diese Erde ernährt auch alle Milliarden von Menschen, die wir momentan sind. Genug für alle da, immer noch. Wahnsinn. Das Problem, dass Gottes Fürsorge nicht alle erreichen kann, haben wir an der Folie mit Alfons gesehen. Das hängt damit zusammen, dass tief in uns Menschen ein Misstrauen ist, dass wir zu kurz kommen könnten. Wir können nicht glauben, dass Gott es wirklich mit uns allen gut meint. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Wir denken, wir müssen uns das größte Stück Kuchen selbst nehmen. Durch dieses Misstrauen gegenüber Gott hatte das Volk Israel sein wunderbares Land verloren. Sie mussten ins Exil und mussten danach wieder mühsam von vorne anfangen. Gott hat diese Erde so wunderbar ausgestattet, dass alle Menschen mehr als satt werden können. Und wir müssen es eingestehen, es ist unser menschlicher Egoismus, der das verhindert. Nicht nur der Egoismus von irgendwelchen Herrschaftssystemen im globalen Süden, da weisen wir ja immer darauf hin, die sollen erstmal ihre Hausaufgaben machen, sondern es ist auch unser Egoismus. In Jesaja 22 heißt es, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist nicht nur das Motto des Volkes in alttestamentlicher Zeit. Leben ohne an das Morgen zu denken, prägt auch in weiten Teilen unsere Gesellschaft. Frage der Umweltzerstörung. Wir kennen das. Diese schrecklichen Bilder will ich euch jetzt nicht zeigen. Wir kennen die großen Flächen im Ozean voll mit Plastik. Und. Okay. Was machen wir damit? Lässt uns das kalt oder sagen wir, das gucke ich mir erst gar nicht mehr an? Dann gibt es Christen, die einen Joker dann aus der Tasche ziehen. Ein Joker, ihr wisst, was das ist, ja? Dass man dann sozusagen noch einen Triumph aus der Tasche zieht. Glücklicherweise, so sagen sie, kommt Jesus wieder. Der wird dann alles wieder heile machen, was wir kaputt gemacht haben. Ja, Jesus hat das versprochen, ich komme wieder zurück auf diese Erde und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich mache alles neu. Natürlich ohne diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und dann wird alles gut, könnte ich, glaube ich, und will ich nicht mehr leben. Aber ich hörte vor kurzem einen Pastor im Radio, er sagte, Klimakrise, darum brauchen wir uns Christen nicht zu kümmern, darum kümmert sich Jesus, wir sollen das Evangelium verkünden. Also bei dem zweiten würde ich voll zustimmen. Wir sollen das Evangelium verkünden, natürlich. Aber Klimakrise geht uns nichts an. Da kümmert sich Jesus drum. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wie kriegen wir das zusammen? Dank an den Schöpfer und Schöpfungsbewahrung. Ich will es mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Da sind Leute, die haben ein kleines Ferienhaus und wollen einer Familie, die nicht so viel Geld hat, ein Geschenk machen. Und die sagen ihnen, passt mal auf, wir spendieren euch eine Woche Urlaub in unserem Ferienhaus. Ihr könnt umsonst Urlaub machen. Und das Tolle noch dazu, damit ihr euch wirklich keine Sorgen macht, es gibt noch 300-400 Euro dazu an Essensgeld. Also es soll an nichts fehlen. Ihr sollt es wirklich gut haben. Und Entreinigung inklusive, das ist ja meistens der Haken noch, ne? Kennt ihr von Ferienwohnungen. Entreinigung inklusive. Was für ein Angebot. Nach einer Woche ruft die Familie an und sagt, danke nochmal, das war echt schön, wir sehen uns, ciao. Kurze Zeit später ruft die Reinigungskraft an, die immer auch dann dafür die Familie sauber macht und schickt Bilder aufs Smartphone. Und was sie da sehen, können sie erstmal gar nicht glauben. Laken total verdreckt, Spüle verstopft, verschimmelter Salat im Kühlschrank, Pommes und Mayo auf dem Teppich. Was würdest du denken anstelle dieser Familie? Was würde in dir vorgehen? Also ich denke, warum können die nicht dankbar sein, wenn wir ihnen so ein Geschenk machen? Warum können die damit nicht mit Wertschätzung umgehen? Was ist das für eine Missachtung unseres Geschenkes? Wo bleibt die Wertschätzung? Ja, wir vertrauen darauf, dass Gott einmal diese Schöpfung heil machen wird. Das ist toll. Aber jetzt in diesem Vergleich soll er uns so finden wie die Leute, die einen Ferienaufenthalt geschenkt bekommen haben? Oder wollen wir nicht, um in diesem Bild einmal zu bleiben, lieber die Betten lüften, abziehen, Teppich saugen, Salat entsorgen und einfach mit Wertschätzung, einfach mit dem umgehen, was uns anvertraut worden ist? Wie drücken wir, um einmal in diesem Bild zu bleiben, Gott gegenüber unsere Wertschätzung aus, dass er uns so reich beschenkt hat? Dass er uns so reich beschenkt hat. Es gibt natürlich ein paar ganz Pfiffige, die sagen, also, ob ich die Laken zusammenknülle und auf den Boden schmeiße oder nicht, ist ja eh egal, kommt ja hinterher alles in die Waschmaschine. Solchen Leuten, denke ich, sollte man den Kopf waschen. Warum? Weil es eine Frage der Wertschätzung ist. Versteht ihr? Wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes gemacht und Gott versteht etwas von Wertschätzung, wie wir auch. Das heißt, natürlich kann bei einem Urlaub mit Kindern Malheur passieren, kann was kaputt gehen und trotzdem kann man sozusagen mit Wertschätzung auch dann solch einen Ort wieder verlassen. Gott hat uns eine tolle Schöpfung anvertraut. Und wenn wir Gott wertschätzen, dann müssen wir auch seine Schöpfung wertschätzen, denn er hat sie uns anvertraut, damit es uns gut geht, damit es uns allen gut geht. Was heißt das jetzt konkret? Sollen wir so leben wie Tante Minna? Ich glaube, die wenigsten von uns hätten Zeit, so viel Gemüse anzubauen, dass sie davon leben können, Tag für Tag. Oder sollen wir so leben wie die Tansanier? Das ist etwas schwierig mit der Heizung im Winter, hier in Deutschland zumindest. Wir können uns den vielen schädlichen Prozessen gar nicht so entziehen, oder? Die Tatsache, dass man Europäer ist, müsste man sagen, das ist schon eine Umweltsünde an sich. Ja, ist doch so. Was ich damit ausdrücken will, ist, es gibt keine einfache Antwort. Und ich denke, es gibt auch keine einfache Antwort, die für uns in dem Sinne alle gilt. Aber wie so oft bei unlösbaren Fragen hilft uns Christen eins, wir können uns an Jesus halten. Denkst du, Umwelt und Jesus, wie passt das denn zusammen? Hier habe ich ein Bild mitgebracht. Was soll das ausdrücken? Wenn wir mit den Augen von Jesus auf diese Welt blicken, und das sind Augen der Liebe, werden die Probleme zwar nicht unkomplizierter, aber wir werden plötzlich ruhig und bekommen einen anderen Blick darauf. What would Jesus do? So hieß es einmal auf Bändern, die junge Leute getragen haben. Was würde Jesus tun? Das ist eine ganz total gute Frage. Und wenn wir sie öfter im Leben einsetzen würden, würden wir vieles anders machen. Was würde Jesus tun? Weil das viele Dinge sortiert. Weil es hilft, einfach auch jetzt einfach so zu sehen, oh, wie einem Labyrinth, wo könnte es weitergehen? Ich finde dann die nächste Biegung oder finde auch dann einen Lösungsweg. Und was würde Jesus tun? Das ist toll, denn auf der einen Seite kann ich zurückgehalten werden, das lass mal lieber, oder das ist nicht nötig, es muss nicht ein noch teures Auto sein. Oder Jesus macht mich darauf aufmerksam, du pass mal auf, du hast das Feiern in letzter Zeit vernachlässigt, kannst dich gar nicht mehr am Leben freuen, lad mal ein paar Leute ein. Wag es, ich bin bei dir. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und deswegen gibt es auch nicht eine Antwort sozusagen für jeden gleich. Manchmal kommen tolle Sachen daraus, wie Leute, die privat aufbrechen und Wälder aufforsten, wie zum Beispiel hier ein Ehepaar in Brasilien, wo man so sieht, 2001, 2019. Ich habe eine Jugendliche aus diesem Ort in Brasilien getroffen, die sagt, das war eine so tolle Aktion, wir haben alle mitgeholfen und das war ein tolles Erlebnis, was wir verändern konnten. Oder vor nicht langer Zeit in der Zeitung eine Aktion, wo Leute einfach in einem Supermarkt hier in Braunschweig mit Kehrblech und Besen einfach erstmal alles schön sauber gemacht haben, ohne zu sagen, was kriegen wir dafür. Hatte mich gefreut, auch besonders, weil ich dann darauf erkannt habe, da waren auch ein paar Leute von der Friedenskirche dabei. Das heißt, wir können überlegen, was kann ich tun? Und ich merke auch selber, wenn man so Dinge auch tun will, manchmal dauert das etwas länger, was man im Kopf hat und was dann sozusagen in die Praxis geht. Ich bin so ein bisschen für den Einkauf jetzt da bei uns zuständig, dachte ich immer, immer Käse in Plastik. Geht das nicht auch anders? Bis ich dann in unserer Nähe auch gar nicht so weit einen Laden gefunden habe, wo ich die Sachen mitnehmen kann und wo sie mir das reinpacken. Also kein Plastik. Natürlich, es sind immer so kleine Dinge, aber man kann immer an kleinen Stellschrauben weiterdrehen, die einfach Zeichen von Wertschätzung sind gegenüber dieser Schöpfung. Aber, um das nochmal so zu sagen, es macht einen Unterschied, ob ich in verschiedenen Dingen einfach so frage, Jesus, wie würdest du das lösen oder nicht? Und ich habe das schon so oft erlebt, dass dort, wo ich Jesus gefragt habe, was möchtest du eigentlich, dass das nochmal meine Blickrichtung verändert hat? Das heißt also, es kann sein, dass dann Leute von dem, was ich tue, nicht beeindruckt sind. Dass du sagst, was soll dieses wenige Plastik, was du jetzt da weniger verbrauchst. Ich bin nicht dazu da, um Leute zu beeindrucken, sondern dass ich Jesus anschaue und dann denke, das, was er mir gezeigt hat, umzusetzen. Das gibt mein Leben Sinn. Versteht ihr, die Welt um uns herum ist schon in manchen Dingen etwas entmutigend von der Großwetterlage her. Und viele Leute stecken heute lieber den Kopf in den Sand und denken überhaupt nicht mehr und sagen also, ich kann gar nicht mehr Fernsehen gucken, will das gar nicht mehr alles wissen, was los ist, das macht mich nur wuschi. Kann ich verstehen. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist eigentlich nicht die Lösung, die Gott sich für uns gedacht hat. Das ist nicht das, was Gott von uns will, sondern er will, dass wir unsere Häupter erheben, wie es in der Bibel heißt, und auf unsere Rettung warten und bis dahin nicht auf der Couch sitzen, sondern das tun, was dran ist, für uns dran ist. Jesus wird wiederkommen und er will jetzt schon sein Reich hier auf dieser Welt bauen mit dir und mir. Das besteht nicht nur darin, im Singen und Beten und Menschen vom Evangelium erzählen, was ganz, ganz wichtig ist, sondern auch in dem, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Martin Luther erlebte in schwierigen Zeiten. Das war ja nicht sozusagen eine heile Welt im Mittelalter, war geprägt von Kriegen und Kriegsgeschrei, war die große Angst, dass die Türken also das Abendland überrennen. Das war also alles andere als eine Situation, die einfach war und auch zwischen den einzelnen Ländern hier in Deutschland, das war ja so aufgeteilt, war nicht immer eitel Sonnenschein. Das war also durchaus eine Zeit, mit Weltuntergangsstimmung. Und dennoch sagte er einen Satz, der mich immer wieder auch bewegt. Er sagte, wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Zeichen der Hoffnung, auch für kommende Generationen. Würde ich das tun, was dran ist heute? Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Wertschätzung auch gegenüber Gottes Schöpfung. Wie sieht deine Wertschätzung gegenüber Gott aus? Ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr euch an Gottes guten Gaben freut. Denn Gott hat sie uns gegeben, damit es uns gut geht. Und es wagt, auch im Hinblick auf die Bewahrung der Schöpfung, ganz vertrauensvoll zu beten. Herr, was du willst, dass ich tun soll, ich bin bereit, Schritte zu tun. Wie sieht deine Wertschätzung aus? Nimm diese Frage einfach mal mit in die kommende Woche. Amen.